1991 in Atlanta, Georgia. Im Coca-Cola-Hauptquartier. CEO Roberto Goizueta ist wütend.
Wie kann es sein, dass Pepsi jedes Mal die bessere Werbung hat?
Seit Wochen hat ganz Amerika einen Ohrwurm. Aha, von Ray Charles, der neueste Werbesong von Pepsi. You know when it's right, you know when you feel it, baby. Coca-Cola hingegen hat seit Jahren keine bahnbrechende Kampagne mehr gelandet. Der Hype um Coca-Cola Classic lässt wieder nach. Pepsi ist auf dem Vormarsch. Der Konkurrent hält immer noch die Spitzenposition im Einzelhandel. Auch COO Don Keough ist sich der schwachen Kampagne des Unternehmens bewusst.
Wir müssen den Druck auf McCann Erickson erhöhen. Das Werbeteam muss endlich besser liefern.
McCann Erickson macht seit vielen Jahren Coca-Colas Werbung. Die Firma hat unter anderem die legendäre Hilltop-Werbung entwickelt. Aber seit einiger Zeit zweifelt auch Goizueta an der Partnerschaft. Vor kurzem hat er dann von CAA gehört, einer Talentagentur aus Hollywood, die frischen Wind in die Branche bringen will. Also beauftragt Goizueta McCann Erickson, die nächste Coca-Cola-Kampagne gemeinsam mit CAA zu entwickeln. Ein Jahr später, im Oktober 1992, sitzen die Teams der beiden Firmen in der Coca-Cola-Zentrale. Heute sollen sie ihre Ideen vorstellen. Eigentlich sollen sie kooperieren. Tatsächlich kämpfen sie aber gegeneinander. Beide Teams sind entschlossen, den Auftrag für die Coca-Cola-Kampagne für sich zu gewinnen. Und damit Coca-Colas Werbebudget von 600 Millionen US-Dollar pro Jahr, heute umgerechnet knapp 1,2 Milliarden Euro. CAA behauptet, sie produzieren Minifilme, keine Werbung. Das Team von McCann Erickson sieht in CAA keine ernsthafte Gefahr. Während ein Angestellter von CAA eine Videokassette einlegt, wechseln die McCann Erickson-Angestellten vielsagende Blicke. Sie halten die Strategie des Gegners für inhaltsloses Geschwätz. Die McCann-Erickson-Angestellten beginnen verschmitzt zu lächeln. Sie alle denken das Gleiche. Wo bleibt der Trink-Coca-Cola-Moment? Wo ist der Call to Action? Aber dann bemerken sie Don Keough. Keough grinst und wippt im Takt von CAAs Always-Coca-Cola-Melodie. Der nächste Spot beginnt. In ihm versammelt sich eine Gruppe von knuddeligen Eisbären, um gemeinsam das Nordlicht zu beobachten. Und dabei trinken sie fröhlich Coca-Cola. Keough lehnt sich nach vorne. Er mag zwar 66 Jahre alt sein, aber jetzt strahlt er übers ganze Gesicht wie ein Kind an Weihnachten. Ein Angestellter von McCann Erickson steckt seinem Kollegen neben sich einen Zettel zu. Darauf steht: Wir sind geliefert. Coca-Colas Eisbärenwerbung wird eine der ikonischsten Kampagnen des Jahres. Mit ihr gelingt es dem Unternehmen Pepsi und seinen Promi-Kampagnen die Stirn zu bieten. Aber noch während Coca-Cola feiert, ziehen bereits dunkle Wolken auf. Das Geschäft der Limonadenhersteller wird bald in seinen Grundfesten erschüttert. Ein Sturm braut sich zusammen und der erste Donnerschlag trifft die Limonadenhersteller in Form einer kalifornischen Lehrerin. Ich bin Marc Benpoch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat Coca-Cola versucht, sich neu zu erfinden. Es hat die berühmte Geheimformel überarbeitet und New Coke auf den Markt gebracht. Aber die Markteinführung ist krachend gescheitert. In seiner Verzweiflung hat das Unternehmen die ursprüngliche Formel als Coca-Cola Classic wiederbelebt und dadurch, überraschend, den Hype für Coca-Cola neu entfacht. In dieser Folge müssen sich sowohl Pepsi als auch Coca-Cola auf eine neue, gesundheitsorientierte Zielgruppe einstellen. Pepsi droht von einem aggressiven Investor zerschlagen zu werden und Coca-Cola kämpft durch innovative Werbekampagnen um jeden Meter. Das ist die sechste und letzte Folge. Zu neuen Ufern. ...1999 in Los Angeles. In einem Klassenraum der Venice High School. Jacqueline Domack gibt eine Stunde zum Thema Gesundheit. Eine Schülerin stellt eine Frage.
Miss Domack, wir haben doch gelernt, dass Fruchtsaft besser für unsere Gesundheit ist als Limonade, oder? Warum gibt es dann keinen Saft in den Getränkeautomaten hier in der Schule?
Domack schaut die Schülerin einen Moment verblüfft an. Sie hat keine Antwort auf diese Frage. Also schreibt sie nach dem Unterricht dem Leitungsteam der Schule. Sie bittet darum, Saft in den Automaten anzubieten. Am nächsten Morgen findet sie eine Antwort in ihrem Postfach. Tut uns leid, das können wir nicht tun. Saft zu verkaufen würde gegen unseren Vertrag mit Coca-Cola verstoßen. Das wundert Domack. Also geht sie der Sache auf den Grund. Sie erfährt, dass die Venice High School an einen Vertrag gebunden ist, der die Getränkeauswahl der Schülerinnen und Schüler auf Coca-Cola-Produkte beschränkt. Und Domacks Schule ist nicht die einzige. Fast jede High School in Amerika hat einen ähnlichen Vertrag mit Pepsi oder Coca-Cola. Domack kann es nicht fassen. Also lässt sie den Vertrag zwischen der Schule und Coca-Cola an die Presse durchsickern. Die Enthüllung sorgt für eine Welle der Empörung. Im ganzen Land werden Kampagnen für gesündere Getränke ins Leben gerufen. Domack und ihren Schülerinnen und Schülern gelingt es, den Schulbezirk von Los Angeles davon zu überzeugen, Limonaden aus den Getränkeautomaten der Schule zu verbannen. Für Coca-Cola und Pepsi ist das ein weiterer Beweis für die wachsende Ablehnung ihrer Getränke in der Bevölkerung. Die USA sind mittlerweile das Land mit der höchsten Quote an Übergewichtigen weltweit. Viele sehen auch im hohen Limonadenkonsum einen Grund dafür. Deshalb wenden sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner von zuckerhaltigen Getränken ab. Coca-Cola und Pepsi müssen darauf reagieren. Und zwar schnell. November 2000. In der Chefetage der PepsiCo-Zentrale in Purchase, New York. Indra Nooyi läuft den Flur entlang. Nooyi ist die CFO von PepsiCo. Ihre Karriere hat sie Ende der 70er Jahre bei Johnson & Johnson in ihrem Heimatland Indien begonnen. Ihren Abschluss hat sie an der Elite-Universität Yale gemacht. Bevor sie 1994 zu PepsiCo kam, hat sie für eine Reihe großer Unternehmen gearbeitet. Sie hat die Form von Kreativität und Innovationsgeist, die nötig ist, um die Firma neu zu erfinden. Nooyi schaut auf die Pepsi-Dose in ihrer Hand, während sie zurück in ihr Büro schlendert. Die anderen Führungskräfte zucken mit den Schultern. Sie sind mit Nooyis ungewöhnlicher Art vertraut. Außerdem wissen sie, dass Nooyi kurz davor ist, die wichtigste Entscheidung ihrer bisherigen Karriere zu treffen. Nachdem sie ihr Büro erreicht hat, öffnet Nooyi ihre Pepsi und nimmt einen Schluck. Dann nimmt sie das Telefon und wählt die Nummer des Vorstandsvorsitzenden von Quaker Oats, Robert Morrison. Nooyi will den Müsli-Hersteller übernehmen. Nicht wegen seiner Haferflocken oder der Marke Captain Crunch. Sie hat ein anderes Ziel. Neben den Müsli-Produkten hat Quaker Oats noch eine weitere Marke im Angebot. Ein neonfarbenes Sportgetränk namens Gatorade. Das hipste Sportgetränk auf dem Markt. Es bringt jährlich 1,8 Milliarden Dollar ein. Heute umgerechnet fast 3 Milliarden Euro. Seit Monaten laufen die Verhandlungen zwischen PepsiCo und Quaker bereits, bisher aber erfolglos. Deshalb will Nooyi heute ein letztes Angebot machen.
Hi Robert, ich bin's, Indra.
Hallo Indra, was verschafft mir die Ehre?
Wir haben ein letztes Angebot für dich. 2,2% der PepsiCo-Aktien.
2,2%, sagst du?
Robert, dieser Deal würde den Wert von Quaker auf fast 14 Milliarden Dollar bringen. Das liegt weit über der Marktbewertung.
Morrison schweigt einen Moment. Er weiß, dass auch andere Unternehmen in den Startlöchern stehen, um ein Übernahmeangebot abzugeben, falls der Deal mit PepsiCo scheitert.
Es tut mir leid, Inra. Das ist nicht genug. Wir ziehen uns zurück.
Für Nui ist das ein herber Rückschlag. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wenden sich immer mehr von süßen Limonaden und salzigen Snacks ab, dem Kern des Geschäfts von PepsiCo. Das Unternehmen muss sein Angebot um gesündere Produkte erweitern. Nui hat bereits die Übernahme des Fruchtsaftherstellers Tropicana eingefädelt. Die Übernahme von Quaker Oats wäre ein weiterer großer Schritt in Richtung ihres Ziels gewesen. Aber jetzt sieht es so aus, als würde jemand anders Quaker Oats in die Finger bekommen. Als er von Pepsis gescheiterter Übernahme hört, handelt der neue Coca-Cola-Chef Douglas Deft schnell. Deft ist erst seit weniger als einem Jahr Coca-Cola-Chef. Er weiß, dass auch Nestlé und andere Unternehmen ein Auge auf Quaker Oats geworfen haben. Ihnen zuvorzukommen und den Deal zu sichern, wäre ein fantastischer Jahresabschluss für Deft. Innerhalb von 2 Wochen arbeitet er einen Deal mit Morrison über fast 16 Milliarden Dollar aus. Heute umgerechnet etwa 26 Milliarden Euro. Jetzt muss nur noch der Vorstand der Coca-Cola Company das Geschäft absegnen. 21. November 2000 in Manhattan, New York. Coca-Cola-Chef Douglas Deft betritt das luxuriöse St. Regis Hotel. Drinnen wartet bereits der Vorstand der Coca-Cola Company auf ihn. Zeitgleich befinden sich Quaker Oats-Chef Robert Morrison und sein Führungsteam in den Büros einer Anwaltskanzlei am anderen Ende der Stadt. Sie haben Champagner kaltgestellt, um zu feiern, sobald sie den Anruf von Deft erhalten und der Deal bestätigt wird. Morrison ist sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird. 2 Stunden vergehen. Dann 3 Stunden. Das Telefon klingelt nicht. Die Sonne beginnt unterzugehen. Immer noch nichts. Immer wieder schaut Morrison auf seine Uhr. Jetzt ist es schon 20 Uhr. Was zum Teufel tut Deft? Im St. Regis Hotel ist Deft währenddessen am Ende seiner Kräfte. Er hat den Deal mit Quaker Oats so schnell ausgehandelt, dass die Vorstandsmitglieder von Coca-Cola heute zum ersten Mal von den Details erfahren haben. Deft hat unterschätzt, wie schwer es sein würde, sie zu überzeugen. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. Gatorade. Die Marke ist bereits riesig. Aber wenn wir Gatorade in unser globales Vertriebsnetz einbinden, wird das nochmal einen gigantischen Wachstumsschub auslösen. Diese Chance bietet sich uns nur ein einziges Mal. Wir müssen sie unbedingt nutzen. Einer von Defts Zuhörern ist auch Warren Buffett. Buffett ist nicht nur ein Vorstandsmitglied. Er ist der größte Aktionär von Coca-Cola. Jetzt meldet er sich zu Wort.
Ich halte das für keine gute Idee.
Deft rutscht das Herz in die Hose.
Sicher, wir bekommen Gatorade. Aber wir kaufen auch das Müsli-Geschäft von Quaker Oats mit. Was sollen wir denn mit Müsli-Regeln und Haferflocken anfangen? Außerdem ist der Deal mit einer gewaltigen Steuerrechnung verbunden. So viel Geld bin ich nicht bereit, an die Regierung zu zahlen.
Deft blickt zu Boden. Er weiß, dass er verloren hat. Der Vorstand steht geschlossen hinter Buffett. Der Quaker Oats Deal ist vom Tisch. Als Nui von der Absage erfährt, handelt sie sofort. Diesmal bekommt sie ihren Deal. Aber auch wenn Pepsi diese Schlacht gewonnen hat, der Cola-Krieg tobt weiter. Seit Coca-Cola mit der Eisbärenwerbung einen Treffer gelandet hat, hat Pepsi zu kämpfen. Das Unternehmen hat seinen Vorsprung in den Supermärkten eingebüßt. Seit einigen Jahren ist Coca-Cola wieder eindeutiger Marktführer. Aber im Jahr 2001 startet Pepsi einen erneuten Angriff mit einem neuen Superstar an seiner Seite, Britney Spears. Der Deal mit Britney Spears kostet Pepsi Millionen. Aber sie ist perfekt für die Marke. Sie ist jung, witzig und ihr Tanzstil hält das Land in Atem. Pepsi erhofft sich von der Kooperation einen Schub, wie ihn Michael Jackson in den 80er Jahren ausgelöst hat. Aber nach einem Jahr mit Britney-Werbespots verliert Pepsi an Marktanteil. Also verdreifacht Pepsi seine Star-Power. Pepsi bringt Britney, Beyoncé und Pink zusammen für eine ikonische Interpretation des Queen-Superhits »We Will Rock You«. Trotzdem, der Marktanteil von Pepsi sinkt immer noch weiter. Pepsi gelingt es nicht, den Abwärtstrend unter Kontrolle zu bekommen. Der einzige Trost für das Unternehmen ist, dass der Marktanteil von Coca-Cola sogar noch etwas stärker gesunken ist. Als Nui 2006 die Führung von PepsiCo übernimmt, hat die Wiederbelebung des Geschäfts in den USA oberste Priorität. Oktober 2007. Nui spaziert mit Massimo D'Amore durch die Gärten eines gehobenen Hotels. D'Amore und Nui kennen sich schon seit Jahren. Sie haben gemeinsam an der Übernahme von Quaker Oats gearbeitet und dafür gesorgt, dass Pepsi in Lateinamerika schneller gewachsen ist als Coca-Cola. Aber heute will Nui über Pepsi USA sprechen.
Massimo, das Geschäft läuft schlecht. In den USA verkaufen wir mittlerweile gut ein Drittel weniger Pepsi als noch vor 7 Jahren. Wir müssen die Marke verjüngen.
Das sehe ich auch so. Der Versuch, auf Nummer sicher zu gehen, ist gescheitert. Ich glaube, wenn ich Pepsi-Chef in den USA wäre, würde ich die Marke zerschlagen und von Grund auf neu bauen. Ein kompletter Neuanfang. Und ich würde damit so schnell wie möglich loslegen.
Nui lächelt vielsagend.
Klingt gut. Willst du den Job?
Einen Monat später beginnt D'Amore. Als erstes ordert er eine Neugestaltung des Logos an. Das alte rot-weiß-blaue Logo wird ersetzt. An seine Stelle tritt das neue Pepsi-Logo, das noch heute auf den Pepsi-Flaschen zu sehen ist. Und während sich die Nation vor den Fernsehern versammelt und auf den Super Bowl 2009 zwischen den Pittsburgh Steelers und den Arizona Cardinals einstimmt, bietet Pepsi einmal mehr eine Promi-geladene Musikeinlage. In einem Werbespot mit Bob Dylan und Will.i.am stellt Pepsi seinen neuen Look vor.
Every generation refreshes the world.
Cool.
Aber das große Comeback bleibt aus. D'Amores Plan scheitert. Ein Jahr später stellt Nui den Investoren eine neue Strategie vor. Bis zum Jahr 2020 sollen die gesunden Produkte zu einem größeren Teil des Unternehmens werden als das Limonadengeschäft. Nui spielt auch die Relevanz der Konkurrenz zwischen Pepsi und Coca-Cola herunter. Sie tut den Limonadenmarkt als Nullsummenspiel ab. Vielleicht wird sie damit recht behalten. Denn Coca-Cola ist drauf und dran, Pepsi den größten Schlag seit dem Zweiten Weltkrieg zu versetzen. Es ist März 2011 und die Getränkeindustrie ist in heller Aufruhr. Diet Coke hat Pepsi als zweitbeliebteste Limonade in den USA abgelöst. In den Medien wird nach einer oder einem Verantwortlichen gesucht. Verschiedene Namen stehen im Raum. Aber an der Wall Street zeigen viele Finger auf die Chefin von Pepsi, Indra Nui. Nui hat PepsiCo weg von Limonaden und hin zu gesünderen Produkten wie Hummus, Kokosnusswasser und Joghurt geführt. Nur einen Monat zuvor hat die Pepsi Company noch ein führendes russisches Molkereiunternehmen gekauft. Jetzt befürchten einige Investoren, dass PepsiCo genau dadurch seine größte Marke aus den Augen verliert: Pepsi-Cola. Einer von ihnen ist Nelson Peltz. Peltz ist ein milliardenschwerer aktivistischer Investor. Ein sogenannter Corporate Raider. Er sucht Unternehmen heraus, die hinter den Erwartungen des Aktienmarktes zurückbleiben Dann investiert er große Summen in sie und gewinnt dadurch Einfluss. Dadurch kann er die Managerinnen und Manager dazu drängen, das Unternehmen so umzugestalten, dass für ihn die größtmögliche Rendite herausspringt. Jetzt hat Peltz PepsiCo im Visier. Ende 2012 übernimmt Peltz Investmentfonds hunderte Millionen Dollar an PepsiCo-Aktien. Ein paar Monate später trifft sich der 71-jährige Investor mit Nui, um seinen Plan für PepsiCo zu erläutern.
So wie ich das sehe, hat PepsiCo zwei Geschäftsbereiche. Eine Wachstumssparte und ein Tagesgeschäft. Die Snacks sind Teil der Wachstumssparte. In diesem Bereich gibt es ein riesiges Potenzial, da stimme ich Ihnen zu. Das Tagesgeschäft ist Pepsi, der Getränkehersteller. Es macht viel Geld. Aber weil die Leute nicht mehr so viel Limonade trinken wie zu meiner Zeit, gibt es hier kein Wachstumspotenzial. Der Getränkehersteller Pepsi leidet also darunter, dass er die Wachstumssparte von PepsiCo mitfinanzieren muss. Pepsi wäre besser dran, wenn sie getrennt würden. Ich möchte PepsiCo in zwei Teile spalten.
Nui hat bereits mit so einem Vorschlag gerechnet. Erst letztes Jahr hatte Peltz das Gleiche mit dem Lebensmittelkonzern Kraft Foods gemacht. Sie weiß, dass Peltz nicht so leicht aufgeben wird. Er hat mehr als 1 Milliarde Dollar in PepsiCo-Aktien gesteckt und will dafür eine große Rendite. Aber Nui ist nicht bereit, PepsiCo aufzuspalten.
Snacks und Getränke gehören zusammen. Dadurch, dass wir beides haben, sind wir im Einzelhandel deutlich mächtiger.
Peltz schüttelt den Kopf.
Indra, unterm Strich ist Pepsi ihre wichtigste Marke. Aber Pepsi verliert Boden an Coca-Cola, weil Coca-Cola einen klaren Fokus hat. Getränke. Das Werbebudget von Pepsi war früher genauso hoch wie das von Coca-Cola. Jetzt gibt Coca-Cola 100 Millionen Dollar mehr pro Jahr aus.
Coca-Cola ist in erster Linie immer noch ein Limonadenunternehmen. Aber die Menschen trinken immer weniger Limonade. Wir hingegen bauen ein Unternehmen auf, das nicht in einem schrumpfenden Markt gefangen ist. Ich werde nicht zulassen, dass sie PepsiCo durch ihren Plan zerstören.
Die beiden liegen seit Monaten im Clinch. Nui ist nicht bereit, sich Peltz zu beugen, nur damit er schnelles Geld verdienen kann. Peltz arbeitet normalerweise hinter den Kulissen, aber das Management von PepsiCo steht geschlossen gegen ihn. Also beginnt er, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Peltz versucht, die Investoren zu mobilisieren. Er argumentiert, dass Pepsi seine Gewinnziele verfehlt und deshalb der Aktienkurs stagniert. Er verspricht den Aktionärinnen und Aktionären, dass sie von einer Zerschlagung des Unternehmens profitieren würden. Nui kontert mit einer umfassenden Überprüfung von PepsiCos unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Sie räumt das Unternehmen auf und steigert die Effizienz, wodurch der Gewinn und der Aktienkurs angekurbelt werden. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten von Nui. Anfang 2015 geht der Absatz von Diet Coke zurück. Die Verbraucherinnen und Verbraucher meiden mittlerweile Getränke mit künstlichen Süßstoffen. Dadurch kann Pepsi seine Position als zweitgrößte Limonade der USA zurückerobern und gleichzeitig sein Angebot an gesünderen Optionen ausbauen. Kurz darauf einigen sich Peltz und Nui auf einen Waffenstillstand. Peltz gesteht ein, dass es ihm nicht gelingt, PepsiCo zu spalten. Trotzdem ist er zufrieden. Durch seinen Druck sind die Leistung und der Aktienkurs des Unternehmens gestiegen. Im Jahr 2016 verkauft Peltz seinen gesamten Anteil an PepsiCo mit einer Rendite von 50%. Während Nui das Unternehmen weiter in Richtung gesünderer Produkte führt, verfolgt Coca-Cola einen ganz anderen Ansatz. Limonade macht immer noch 3/4 des Geschäfts von Coca-Cola aus. Bei PepsiCo ist es weniger als 1/4. Statt Limonade also aufzugeben, sucht Coca-Cola kreative Wege, um zu wachsen. Im September 2010 startet Coca-Cola in Australien eine Kampagne, die zu einer der größten Werbekampagnen der 2010er Jahre werden wird. Coca-Cola produziert Flaschen, auf denen statt des Coca-Cola-Schriftzugs jeweils einer der 150 beliebtesten Namen in Australien steht. Die Share a Coke-Kampagne wird ein so großer Erfolg, dass sie bald auf die ganze Welt erweitert wird. Die Coca-Cola-Flaschen mit den jeweils häufigsten Namen in verschiedenen Regionen stehen bald weltweit in den Regalen. Überall kaufen Menschen Coca-Cola-Flaschen, auf denen ihre Namen stehen. Paul, Hannah, Thomas, Maria. Die Kampagne geht in den sozialen Medien viral. Zum ersten Mal seit Jahren steigt der Umsatz von Coca-Cola wieder. Im April 2017 versucht Pepsi mit einer eigenen Kampagne zu reagieren. Es produziert einen Werbespot, der die Nation verblüfft. Allerdings ganz anders als geplant. Nach einer Welle von Polizeimorden an Schwarzen ist Amerika in Aufruhr. Fast täglich stehen sich die Polizei und Black Lives Matter-Demonstrantinnen und Demonstranten im ganzen Land gegenüber. Inmitten dieser Situation veröffentlicht Pepsi einen Werbespot mit Kendall Jenner, Model und Halbschwester der Kardashians. Im Spot schließt sich Jenner einer Gruppe junger Demonstrantinnen und Demonstranten an, die sich einer Mauer von Polizisten entgegenstellen. Lächelnd hält Jenner einem Polizisten eine Dose Pepsi hin. Es gibt einen Was-wird-als-nächstes-passieren-Moment. Dann nimmt der Polizist die Dose entgegen und trinkt sie, während Polizei und Demonstranten jubeln. Die Reaktionen auf diesen taktlosen Versuch, die Black Lives Matter-Bewegung für sich zu nutzen, kommen prompt. Eine Kommentatorin auf CNN formuliert es so:
Pepsi hat einfach wirklich Kendall Jenner benutzt, um diese Bewegung für sich zu nutzen und eine verdammte Dose Limonade zu verkaufen? Und dann stellen sie in dem Werbespot eine weiße Frau in den Mittelpunkt, obwohl es schwarze Frauen und schwarze Männer sind, die wirklich was riskieren und auf die Straße gehen. Ich fasse es nicht.
Ein Social-Media-Experte fasst die Stimmung mit einem Tweet zusammen. Es ist schon eine besondere Leistung, den Hashtag Boykott Pepsi gleichzeitig in der linken sowie der rechten Szene zum Trenden zu bringen. Innerhalb von 24 Stunden zieht Pepsi den Spot mit Jenner zurück. Trotz der Wut in den sozialen Medien hat Pepsis Fehlschlag kaum Auswirkungen auf den Aktienkurs, den Umsatz oder den Gewinn von PepsiCo. Dass Pepsi einen solchen Fehltritt nahezu unbescholten übersteht, wäre in den 1980ern noch undenkbar gewesen, als der Kampf zwischen Pepsi und Coca-Cola auf dem Höhepunkt war. Aber die Zeiten haben sich geändert. Es geht nicht mehr nur um Cola. Heute ringen die beiden Konkurrenten um die Vorherrschaft in allen Bereichen des Getränkemarktes. Von Limonaden und abgefülltem Wasser bis hin zu Sportgetränken und Säften. Die beiden kampferprobten Rivalen kämpfen mittlerweile an mehreren Fronten um die Gunst der Kundschaft. Pepsi mag den Cola-Krieg zwar verloren haben, aber das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es in diesem neuen Markt durch Marken wie Gatorade und Aquafina Wasser einen Vorteil gegenüber Coca-Cola hat. Coca-Cola hat seinen Status als Nummer 1 der Cola-Hersteller gefestigt. Aber jetzt richtet sich auch Coca-Cola neu aus. Es verbreiten sich sogar Gerüchte, dass Softdrinks innerhalb eines Jahrzehnts nicht mehr den Großteil des Umsatzes von Coca-Cola ausmachen sollen. Der mehr als 100 Jahre alte Kampf zwischen den beiden Cola-Giganten wird also in eine weitere Runde gehen. Das war die 6. und letzte Folge von Kampf der Unternehmen Coca-Cola vs. Pepsi von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Karen Lowe und Jenny Loa Beckman. Für Studio J, Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Alex Hemsen gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery, Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.